Und heute geht es um den etwas mehr bekannten Petrus. Aber besonders unter diesem Aspekt seine Bereitschaft zur Grenzüberschreitung. Ich will nur mal kurz fragen, ist es zu laut? Vielleicht können wir ein bisschen runter ordnen. Dankeschön. Schön. Ihr dürft das auch sagen. Wenn ihr den Eindruck habt, hey, man hört gar nichts, dann dürft ihr es sagen. Ich finde das immer am allerschlimmsten, wenn es zu leise ist und Leute am Ende der Predigt sagen, ich habe gar nichts gehört. Dann sage ich, jo, Viertelstunde früher, 25 Minuten früher, hättest du es auch sagen können, dann hättest du was mitgekriegt. Also, schön. Grenzüberschreitung. War jetzt ein bisschen laut. Jetzt geht's gut. Ja. Es ist nicht nur gut, wenn man Grenzen überschreitet. Da bin ich mal zu schnell gefahren oder zu nahe dem anderen hinten drauf gefahren und schon meinten Leute, sie wollten eben mich dafür bestrafen und wollten Geld von mir haben. Weil ich die Grenze überschritten habe, die sie angegeben haben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber derjenige, der das Sagen hat, der kann natürlich die Grenze setzen. Es ist nicht gut, Grenzen zu überschreiten über Rücksichtslosigkeit. Oder wenn Leute den Rachen nicht vollkriegen können. Und meinen, sie müssen haben, 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 haben. Und andere dabei kaputt gehen. Auch für Petrus, es war nicht gut, wenn er Grenzen überschritten hat. Natürlich kann man sagen, hey, das war ja eine ganz schöne Krisensituation, in die er hineingekommen ist. Dort im Garten Gethsemane, als Jesus mit seinen Jüngern da war und sie haben gebetet miteinander und haben geschlafen miteinander und dann in diesem, ja, gerade wach werden und merken, es ist dunkel und wo sollen wir denn jetzt noch hin mitten in der Nacht, kommen dann eben Leute mit Fackeln und Schwertern und man ist plötzlich konfrontiert mit einer Situation, die man vorher nicht erwartet hat. Er war eigentlich übermüdet. Und dann passierte das. Der Verräter ist da und man steht sich so gegenüber. Petrus war grundsätzlich jemand, der ein Verantwortungsgefühl hatte. Aber in dieser Situation, ja, er hat sich verantwortlich gefühlt. Er hatte ein paar Stunden vorher gesagt zu Jesus, und wenn ich mit dir umkomme, dann komme ich um. Und dann zückt er sein Schwert und schlägt auf den Erstbesten ein. Wir wissen nicht genau, wie das war. Ob Petrus angefangen hat oder der Malchus angefangen hat. Ein Evangelist sagt, das ist der, gibt in diesem Knecht, der da war, eben einen Namen, Malchus. Ob der zuerst angegriffen hat, nicht? Wir wissen nicht, wie die Provokation war, das Gerede. Aber wir lesen, dass Petrus sein Schwert genommen hat und einfach draufgeschlagen hat. Wahrscheinlich hat der andere seinen Kopf eben versucht wegzukriegen und naja, war nicht schnell genug. Pech gehabt, Ohr ab. Jesus greift zum Glück deeskalierend ein, wenn einer seiner Jünger in falscher Weise Grenzen überschreitet. Und das habt ihr sicherlich in eurem Leben auch manchmal erlebt, wie er dann trotzdem festgehalten hat und bewahrt hat. Einerseits sagt er dem Petrus ganz eindeutig und klar, steck dein Schwert ein. Da ist die Grenzüberschreitung. Aber er geht noch einen Schritt weiter und er heilt das Ohr dieses Knechtes. Ich weiß nicht, was er so gedacht hat. Jeden Morgen, der Knecht, wenn er dann seine Brille danach immer aufgesetzt hat und sein Ohr doch da war. Aber Jesus hat eingegriffen und hat ihm in der Stelle geholfen, obwohl sein Diener Grenze überschritten hat. Zum Glück macht er das heute noch. Wenn wir in falscher Weise Grenzen überschreiten, anderen Menschen gegenüber, er heilt. Er ist der Lebendige. Zum Glück. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch das Ohr abschlagen. Nein, tun wir ja nicht. Aber die euch hassen, tut ihnen Gutes. Es gibt Grenzen, die sollen nicht überschritten werden. Ich habe ein zweites Mal gefunden in der Bibel, in der Petrus eben Grenzen überschritten hat. Ich unterstelle ihm mal, das war aus Angst vor Autorität. Es ist einiges an Geschichte gelaufen. Der Heilige Geist lebte in Petrus. Petrus war unterwegs, hat Leute besucht, die zu anderen Völkern gehörten und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Und dann kamen ebenso gewisse Hardliner, so konservative Rechtsaußen, die kamen da eben in dieses Gemenge dort, in die Gemeinde hinein. Und Petrus hat sich gedreht und hat gesagt, oh nee, ich will nicht, jetzt gehe ich nicht mehr die besuchen. Ich distanziere mich von denen, denn die jetzt hier gekommen sind, die mögen das nicht. Und er überschreitet eine Grenze, wo er eigentlich Gott mehr gehorchen soll als den Menschen und handelt in falscher Weise. Damals hat Gott ihm den Paulus zur Seite gestellt und der Paulus hat ihm zurechtgewiesen, weil Jesus ja auch nicht da war, hat Paulus das übernommen. Wie gut, dass der andere einem manchmal hilft und zu sagen, und einem sagt, hier hast du eine Grenze überschritten, die nicht gut war. Petrus, bereit zur Grenzüberschreitung. Auch bei der stürmischen Herausforderung. Als Fischer kannte er sich aus, das war sein Beruf. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er den ausgeübt hat, aber er kannte sich aus auf dem Wasser und er kannte das Element. Er kannte wunderbares Erleben und er kannte Stürme. Entschuldigung. Aber manchmal sind auch für die, die ganz im Vertrauen leben, Stürme unendlich groß. Weil man es nicht erwartet, dass es so schlimm kommt. Und da können wir sicherlich eine Parallele ziehen zu manchem, was in unserem Land diese Woche passiert ist. Aber er hat wieder Wunderbares erlebt, der Petrus. Er war dabei, als Jesus 5000 Follower hatte und die alle begeistert waren. Die haben das alle geliked, dass er eben dort ihnen Essen gegeben hat. Aus dem Nix. Also, fast gar nichts. Und Petrus war dabei, wie Jesus Grenzen sprengte, dass aus dem bisschen viel wurde. Und dann, nach diesem Fest, schickt Jesus seine Jünger weg. Die wollten aufräumen. Und Jesus sagt, nee, macht ihr mal, geht ihr mal, ich mach. Ist schön an der Stelle, wie er sie schickt. Es ist im Griechischen dort ein Wort, das heißt, er hat sie eigentlich weggejagt. Er hat sie getrieben, geht ihr jetzt. Ich bleibe noch hier und ich will da noch beten. Und dann kommen sie eben auf dem Wasser in den Sturm. Hoppla. Und er kommt in die Existenznot. Die rudern um ihr Leben. Okay, es war nicht das offene Meer, aber man sagt, ich war nicht dabei, dass es eben auf dem See Genezareth da auch wirklich zu Stürmen kommen kann. Die dazu führen können, dass Boote kentern. Mitten im Sturm sehen sie ein Licht. Sehen sie etwas, was sie bis jetzt noch nie gesehen hatten. Und deshalb schreien sie. Und ihr erster Gedanke ist, zumindest von einigen von ihnen, nicht unbedingt von allen, aber der erste Gedanke ist, das ist ein Gespenst. Das ist ein UFO. Das kennen wir nicht, also ist es komisch. Und in die Situation spricht Jesus hinein und sagt, Jungs, ich bin's. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt in eurem Leben, dass ein Sturm da ist, ein innerer Sturm, aufgewühlt sein, verletzt sein, kaputt sein. Und Jesus so hineinspricht, ich bin der Lebendige. Ich bin da. Auch jetzt, wo du nicht weißt, wo du morgen bist. Welch ein Trost. Jesus sagt, ich bin's. Und wir merken bei Petrus eben schnell auch ein Wandel und ein Wechsel in seinem Leben. Und er geht aufs Ganze. Also nochmal, er hat dieses wunderbare Erlebnis gehabt mit den 5000 dort. Dann das Existenzbedrohende auf dem Wasser. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin's. Und er hat sofort wieder festen Grund unter den Füßen und sagt, hey Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, Hoppschwitz. Nee, er sagt, komm, mach dich auf den Weg, ja, komm. Und Petrus geht. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, auf dem Wasser zu gehen. Ob ihr gedacht habt, es wäre jetzt nötig. Ich weiß nicht, warum Petrus nicht gesagt hat, Herr Jesus, dann komm doch ins Boot, wenn du es bist. Wir haben Platz für dich. Nee, er sagt, er ist bereit, Grenzen zu überschreiten. Er sagt, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, komm. Und er geht. Vielleicht war er überrascht. Vielleicht war er auch ein klein bisschen stolz. Vielleicht hat er gedacht, wow, ja, es geht. Hey Jungs, seht ihr es? Weiß ich nicht, ob er so gedacht hat. So menschlich. Vielleicht war es so, dass der Sturm ja zu dem Zeitpunkt, oder es war so, dass der Sturm zu dem Zeitpunkt sich noch nicht gelegt hat. Und das ist so eine Sache mit den Wellen. Viele von euch haben im Meer irgendwo mal geschwommen. Und wenn man dann eben auf der Ebene der Welle ist und die nächste Welle kommt, dann sieht man die Welle. Und wenn man eben auch die Wellen reiten will, dann mag man das ja auch, da freut man sich darauf. Aber wenn so eine Welle am Ankommen ist, dann ist das hoch. Ich kann mir das so vorstellen, dass auch auf dem See die Wellen so waren, dass Petrus just gerade unten war und dann hat er Jesus nicht mehr gesehen. Er konnte gar nichts dafür, weil die Welle ihn einfach nach unten trieb und Jesus war hinter der nächsten Welle. Und dann hat er gedacht, oh nee, jetzt kommt's. Aber das Schöne ist, er schreit den an, der lebendig ist, der helfen kann. Und er hilft ihm. Vertrauen ist gefragt. Er schreit nach Hilfe, weil er realisiert, alleine kriege ich es nicht hin. Manchmal ist es wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen. Ich kriege es alleine nicht hin. ich krieg's alleine nicht hin, dass meine Grenze enger und enger wird. Ich krieg's alleine nicht hin, dass ich mich so einschränken muss. Dann ist es nur gut, dass wir rufen. Jesus ist da und rettet. Er legt den Finger beim Petrus auf einen wunden Punkt, indem er ihm sagt, was ist mit deinem Vertrauen? Sein Vertrauen war groß am Anfang. Er ist gegangen. Wir wissen nicht, wie weit. Und dann zerbrach das Vertrauen. Ich möchte uns heute eindrücklich ermutigen dazu, dass wir nicht von dem Vertrauen vor 30 Jahren leben. Es war wichtig. Aber dass wir heute vertrauen, dass wir heute unser Vertrauen auf Jesus weiterhin setzen. Es geht noch weiter. Nicht nur Paulus, sondern auch Petrus ging auf Missionsreisen. Er besuchte Mitarbeiter, haben wir letzten Sonntag gehört, dass er nach Samaria zog, als Philippus dort eben eine Mitursache dafür war, dass eine Erweckung in Samaria passierte und viele Leute sich freuten. Da war Petrus dort. Und dann zog er eben ans Mittelmeer. Ja, wollte auch mal das Mittelmeer sehen, nicht nur See Genezareth. Und dann ist er dort gewesen, in Joppe. Und dort hat er anderen geholfen in der Situation. In Lydda hat er gewohnt. Und dort hat er einen alten Mann getroffen, der 8 Jahre lang gelähmt war. Und hat ihn geheilt. Es ist nicht normal, dass man nach 8 Jahren im Bett wieder aufstehen kann. Aber Petrus hat mit dazu beigetragen, dass hier eine Grenzüberschreitung im Leben dieses einen Mannes möglich war. Dann wird er gerufen von den Gläubigen in Joppe. Der Grund: dort in Joppe war eine wichtige Frau gestorben, die ein großes diakonisches Herz hatte. Das heißt, sie tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Ja, solche Leute vermisst man in der Gemeinde. Andere Leute nicht so. Ist einfach so. Aber Leute, die ein Herz haben für andere, die sich einsetzen, die für andere da sind und für andere was machen, die vermisst man, wenn sie nicht mehr da sind. Und so haben sie Verantwortliche geschickt von Joppe nach Lydda, um den Petrus zu rufen. Diese Frau war gestorben. Jesus ging hin und es waren dort im Haus der Verstorbenen waren viele Witwen versammelt. Und die zeigten dem Petrus das, was diese Frau, die Tabitha, Gutes für sie getan hatte, wovon sie lebten, was ihr Leben ausmachte. Und so ihre Traurigkeit zum Ausbrachten, dass diese Frau gestorben ist. Petrus schickt sie alle raus. Und dann betet er. Ich habe mir gedacht, ich würde schon gerne wissen, was er wirklich gebetet hat in der Situation. Wo hat er angeknüpft? Was hat er gesagt? Wir wissen es nicht. Aber er hat auf jeden Fall die Nähe Gottes gesucht. Weil er, so bin ich von überzeugt, wusste, er kann in der Situation nichts machen. Aber er fragt Jesus, Ist das jetzt eine Situation, in der ich was sagen soll, in der ich eingreifen soll? Was soll ich beten? Es gibt Situationen in unserem Leben, ganz klar, da wissen wir genau, was wir beten. Und der eine sagt, komm, wir beten, und der andere fängt sofort los an. Ist total richtig und in Ordnung. Aber es gibt Situationen, da ist es nötig, im Gebet erstmal zu hören, vor dem man was sagt. Und ich bin überzeugt, an dieser Stelle hat Petrus erstmal gehört. Und weil er gehört hat, deshalb konnte er reden. In dieser Gewissheit hat er, wie damals, als er mit dem Johannes unterwegs war, am Tempel und dieser Gelähmte dort war, hat er auch gesagt, jetzt steh auf deinen eigenen Füßen, obwohl der Mann jahrelang gelähmt war. Und Jesus oft an dem Mann vorbeigegangen war und dem nicht geholfen hatte, hat Petrus in dem Moment gesagt, jetzt steh auf und geh. Und der Mann ging und jetzt nahm er die Tabitha bei der Hand und sagt, steh auf. Und die Frau steht auf. Wir lesen gar nicht davon, dass es Eindruck gemacht hat in der Gegend. Wir lesen nicht um die Reaktion der Witwen. Aber wir lesen, dass an dieser Stelle Petrus die Grenze des Normalen überschritten hat und gebetet hat, dass eine Tote zum Leben kommt. Das ist ein Spannungsfeld. Auch für uns. Ich habe bis jetzt noch nicht gebetet, dass jemand von den Toten auferwacht. Aber dann war es auch nicht Gottes Wille, dass das passiert. Es ist ein Spannungsfeld mit unserem Beten und mit unseren Gaben und unserem Streben nach Gaben. Gott hat uns Gaben gegeben. Aber sind wir auch offen für Erweiterung? Wie ist das bei meinen Gaben? Bleibe ich stehen, wie sie eben waren, als ich 30 war? Oder kann Gott mich auch beschenken, wenn ich 60 bin und 70 bin? Kann Gott meinen Horizont noch erweitern im Alter? Es ist ein Spannungsfeld. Dann komme ich zu dem Punkt zurück, Nähe zu den Ausländern. Das ist eine bekannte Geschichte. Petrus war dort in Joppe geblieben und ganz grundsätzlich galt damals eben ein religiöses Verbot bei den Juden. Es gab in Israel durchaus ein multikulturelles Umfeld. Es gab viele Römer, die dort im Land waren als Besetzer. Es gab eben Samariter. Es gab Leute aus unterschiedlichsten Nationen, die da waren. Es gab eine Menge Tempelbesucher, Touristen, Ausländer, die eben nach Jerusalem kamen. Das war damals schon ein gewisses Multikulti-Zentrum, Jerusalem. Aber das jüdische Gebot war an der Stelle klar, schön und gut, dass sie da sind, aber keine Besuche. Keine Tischgemeinschaft mit Ausländern. Vielleicht auch aufgrund der alttestamentlichen Negativerfahrungen, wo eben so manche ausländische Prinzessin eben das Glaubensherz eines Königs verändert hat und Leute vom Glauben abgefallen sind oder nicht mehr so ernst genommen haben. Und deshalb dieses strikte Verbot, jüdische Verbot, kein Kontakt. Und deshalb war es unbedingt nötig. Augenblick. Dass Gott selbst eingegriffen hat. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, in der Petrus Hunger hatte und die kurze Zeit bis zum Mittagessen noch nutzte zum Gebet und er dann diese Erscheinung hatte mit dem Tuch aus dem Himmel und den vielen kleinen Tierchen, die so gar nicht appetitlich waren, aber die Aufforderung, jetzt ist. Und Petrus sagt, nee, da unten wird das Essen für mich vorbereitet. Und er sieht, was er da essen soll. Er sagt, nee, das jüdische Gesetz sagt, das soll ich nicht essen. Niemals. Ihr kennt die Geschichte. Er musste es nicht essen, was da drin war. Zum Glück nicht. Aber es war ein Hinweis auf das, was passierte. Dass dann Leute kamen und ihn eingeladen haben, mitzugehen. Gott greift ein, um die Grenzerweiterung zu ermöglichen. Und weil es genau zeitlich so passierte, war Petrus dann auch bereit zu gehen, als diese Gäste ihn fragten, kommst du mit? Er hat zwar auch gesagt, kommt, übernachtet noch, wir gehen morgen los, ne? Bleibt erstmal hier, vielleicht noch Zeit zum Überlegen, vielleicht hat er noch gebetet. Aber er hat gesagt, er geht mit. Und er ging mit. Als diese Anfrage kam. Ich wäre wahrscheinlich vor kurzem als Industriekaufmann in Rente geschickt worden, bei der Firma, bei der ich gelernt habe, wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte und gesagt hat, Basti, du gehst und machst dich auf nach Geschona. Manchmal ist es so, dass man auf dem Weg ist und es ist ganz richtig, dass man auf dem Weg ist und geht. Aber wenn Gott eingreift, dann ist es wichtig, auch die Abzweigung zu nehmen und von Gladbach nach Bad Nauheim umzuziehen, nur als ein Beispiel zu nennen. Er geht ins Haus beim Cornelius, was er noch nie gemacht hat. Und er nimmt andere mit. In Deutschland gibt es kein Verbot, dass man nicht ins Haus von Ausländern gehen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal türkisch oder kurdisch oder syrisch gegessen hast bei einem Ausländer hier in Bad Nauheim oder in einer anderen Stadt. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine schwarzafrikanische Familie besucht hast. Kulturelle Barrieren sind auch in unserem Land bis heute noch hoch. Vielleicht ist auch in der Hinsicht eine Grenzerweiterung nötig. Petrus musste sich dafür rechtfertigen. Und er hat es mit Überzeugung getan, A, weil er Zeugen hatte und B, oder umgekehrt, A, weil Gott eingegriffen hat und ihm das gesagt hat, B, weil er Zeugen hatte und drittens, weil, als er bei Cornelius war, Gott sich offenbart hat. Und er davon bezeugen konnte, dass eben Gott dahinter stand und dass das nicht seine Idee war. Und so wurde das auch akzeptiert. Deine Grenzen? Wer steckt sie? Deine Grenzen. Warum ziehst du sie? Können Grenzen erweitert werden? Grenzerweiterung. Es ist sicherlich mit einem Grund, dass wir Grenzen einhalten, weil wir es lieben, immer das Gewohnte. Es ist so. Und wenn es mal Müsli zum Frühstück ist, das Gewohnte ist so gut. Weil wir durch das Gewohnte Kontrolle haben. Und wir wissen, wo es eben lang geht. Aber bin ich bereit? Bin ich bereit, mir von Gott meine Grenzen erweitern zu lassen? Das ist eine Grundeinstellung. Das heißt nicht, sie werden immer erweitert. Aber ob diese Grundeinstellung bei mir da ist, Gott kann und darf in mein Leben reinreden. Wenn du glaubst, so haben wir es in vielen Ausdrücken in der Bibel. Wir haben viele Verheißungen. Ich denke, manchmal schränken wir uns selber ein. Gewiss, wir haben keine Verheißung dahingehend, dass wir immer gesund sind. Wir haben keine Verheißung dagegen, dass alles nur gut geht im Leben. Nein. Wir haben keine Verheißung, dass wir nicht alt werden. Es gibt zwar Leute, die daran arbeiten und forschen und meinen, sie kriegen das mal hin, dass man eben nicht mehr alt hat. Aber ob das gehen wird? Wir haben auch kein Bestimmungsrecht über andere. Dass ich bete, dass jemand zum Glauben kommt und er es dann auch tut, weil ich es gebetet habe. Nein, wir haben kein Bestimmungsrecht, sondern Gott bestimmt, auch über andere Menschen. Aber Jesus sagt, was ihr in meinem Namen betet und tut, was ihr nach meinem Willen betet und tut, darauf gibt es Verheißung. Und in diesem Bewusstsein wollen wir leben. In der Liebe zu Gott und in Liebe zum Nächsten. Und dann treibt es die Angst aus. Die Angst, die uns lähmt, Grenzen zu überschreiten, wo es nötig ist. Wenn wir in der Liebe zu ihm leben. Jesus sagt, bleibt in mir. Darum geht's. Und wenn wir in ihm bleiben, dann wird er an der rechten Stelle auch uns leiten dazu, dass unsere Grenzen überschritten werden. Zu seiner Ehre, um seines Namens willen. Ich habe die Woche eine Mail gekriegt vom Jürgen Nickel, der gefragt hat, was machst du dann, wenn du dann in Ruhestand bist? Und ich habe gedacht, nein, ich habe dann auch ihm auch, ich habe noch nicht geantwortet, nein, aber ich werde ihm noch antworten und sagen, ich habe keinen festen Plan. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich weiß eins, ich möchte meine bisherigen Gaben einsetzen, da wo ich dann lebe, in dem Umfeld. Und bei einem Test, der ist schon eine Weile her, hat sich so herausgestellt, dass bei mir so im Gabenumfeld beten und helfen eben hohe Priorität hat. Bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich gedacht, oh, ich will das erweitern. Ich will dazu bereit sein, Grenzen zu überschreiten, damit Gott wirken kann und er etwas tut zu seiner Ehre, denn das ist das Wichtige. Amen.